Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Ich begrüße heute einen Mann, der 100 Tage entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze gewandert ist und sich der großartigen Natur, die dort entstanden ist, und den Erinnerungen an seine eigene DDR-Vergangenheit gestellt hat. In Leute zu Gast ist Mario Goldstein. Herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Morgen.
Herr Goldstein, gestern vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Wir lassen jetzt mal ein paar Eindrücke aus dieser Zeit lebendig werden.
Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Der 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Wahnsinn! Bornholmer Straße ist auf. Ich habe zu meiner Frau gesagt, einsteigen und losfahren. Nicht zu beschreiben, überwältigend. Ich habe gewähnt, sie hat gewähnt.
Wir können es immer noch nicht richtig fassen. Das ist Wahnsinn für uns. Also, wir sind fassungslos.
Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
Goldstein, was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Töne hören?
Na gut, da haben Sie mich natürlich gleich emotional erwischt, ja. Also, ich bin ja nur nicht so sehr an der Vergangenheit an sich interessiert, weil ich immer so im Hier und Jetzt und nach vorne schaue und so weiter. Aber wenn man jetzt so zurück, wenn man fast zurückreist, kann man sagen, gedanklich, dann weiß man, was damals auch für Gefühl auch geherrscht hat. Wahrscheinlich auf beiden Seiten, wobei ich denke, dass es gerade in der DDR natürlich noch mehr emotional aufgeladen war, weil dort natürlich sich diese ganze Enge auf einmal ausgeweitet hat und die Menschen ja voller Hoffnung waren und Zuversicht und in die Zukunft geschaut haben und motiviert waren. Und dieser Moment damals, als die Grenzen aufgingen, eine Sache, die man sich hätte nicht vorstellen können, das jetzt nochmal so zu fühlen, das war schon gerade sehr emotional.
Jetzt waren Sie selbst ja damals im Westen nach 2 missglückten Fluchtversuchen und Gefängnisaufenthalten, aber noch gar nicht lange da. Die Bundesrepublik hatte Sie freigekauft und ja. Sie waren wenige Monate erst im Westen gewesen. Haben Sie in dem Moment, als Sie hörten, die Mauer ist gefallen, nicht gedacht, oh Mann, ich hätte mir das alles sparen können?
Nein. Ich hab das gar nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich war zu der Zeit in Baden-Württemberg schon gewohnt und ich hatte kein Fernsehen. Internet gab es damals noch nicht, also dass man sich permanent informieren konnte, Facebook oder sowas in der Richtung. Und ich habe es natürlich im Radio dann gehört, wahrscheinlich bei SWR Baden-Württemberg, glaube ich, damals sogar. Weil ich weiß noch, den Radiosender habe ich im LKW immer angehört. Ich war damals LKW-Fahrer und ich habe das dann irgendwie mitbekommen, so Mensch, die Grenzen gehen auf. Das war für mich so unfassbar, so auch dann natürlich in dem Moment. Und ich habe dann nur überlegt, na, wann kann ich denn überhaupt das nächste Mal in die DDR fahren, das hat mich eher interessiert. Ich wollte also nicht von der DDR in die BRD, sondern ich wollte zurück in die Heimat. Ich wollte zu meiner Familie, meinen Bruder sehen, meine Freunde wieder treffen. Das hat mich zu dieser Zeit interessiert. Und Silvester ist es dann erst passiert.
Also an Silvester konnten Sie Ihre Familie wieder in die Arme schließen.
Ja, das hat ja ein Stück gedauert, bis man vom Westen auch im Osten reisen durfte. Und ich bin dann damals noch mit meinem Golf, ich weiß das noch, bin ich rübergefahren und saß dann halt Silvester sozusagen wieder zu Hause am Küchentisch, wenn man das so will, ganz normal. Und das war für mich ein schöner Moment gewesen.
War Ihnen denn damals schon gleich klar, ich gehe letztlich, wenn man in der DDR in Freiheit leben kann, wieder in meine alte Heimat zurück?
Ja, es hat sich ein bisschen gefügt auch. Es war mir nicht direkt klar, weil ich war zu der Zeit, ich hatte einen meiner Lebensträume verwirklicht. Ich bin LKW-Fahrer geworden. Das kann ich mich heute nicht mehr reinversetzen, aber damals war das so, weil in der DDR wollte ich gerne LKW-Fahrer werden, weil ich dachte, wenn du Fernfahrer wirst, kommst du aus der DDR raus, dann siehst du andere Länder. Und diesen Wunsch habe ich dann im Westen umgesetzt, war dann LKW-Fahrer, aber das ging ungefähr ein anderthalbes Jahr und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht und seitdem bin ich selbstständig und das hat die Selbstständigkeit eigentlich, hat mich dann wieder in der DDR zurückgebracht.
Sprechen wir später noch intensiver drüber.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nach zwei gescheiterten Fluchtversuchen aus der DDR und Gefängnisaufenthalten hat er sich später 30 Jahre von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ferngehalten. Doch jetzt ist er die ganzen 1400 Kilometer entlang des ehemaligen Todesstreifens gewandert und hat darüber ein Buch geschrieben, Abenteuer Grünes Band heißt es. Herr Goldstein, wieso haben Sie sich so lange von der deutsch-deutschen Grenze ferngehalten? Sie haben doch dann gar nicht so weit davon entfernt gewohnt.
Das ist richtig. Ich habe nur etwa 20 Kilometer dann später, als ich wieder zurück in die DDR gegangen bin, entfernt gewohnt vom Grünen Band, beziehungsweise von der Grenze. Für mich war das immer die Grenze, das Grüne Band. Das kam erst später bei mir in den Kopf, dass das ein grünes Band ist. Für mich war das immer die Grenze. Und ich hatte natürlich meine negativen Erfahrungen damit gemacht in der Jugend. Mehrfach. Und von der Seite her war ich froh, dass dieses Thema durch war. Und irgendwie hat mich das nicht mehr interessiert. Ich habe gesagt, gut, die Grenze ist gefallen. Ich möchte nicht mehr drüber reden.
Es gibt jetzt Gesamtdeutschland, genau.
Ja, Gesamtdeutschland. Und für mich war es dann letztendlich auch im Nachgang erkannt, auch eine Verdrängung. Ich habe also auch meine schmerzhaften Erfahrungen in meiner Kindheit verdrängt. Und das kam eben dann wieder hoch, als ich wieder in Kontakt kam mit dem Grünen Band.
Wie kam es denn dazu, dass Sie plötzlich dann nach 30 Jahren gesagt haben, ich mache das jetzt, ich wandere jetzt die ehemalige deutsch-deutsche Grenze entlang.
Sie hatten ja vorhin schon einige Abenteuer angesprochen, also die Segelreise, der Dalai Lama. Ich war ein Jahr vorher noch in Kanada, Alaska. Ich war ein Jahr in Kanada, Alaska, habe das komplett durchquert, das Land. Und dort kam so ein bisschen bei mir auf die Verbindung zur Natur. Und ich war wieder zurück in Deutschland und unmittelbar darauf hat mich damals der BUND angesprochen.
Bund für Umwelt und Naturschutz, genau.
Bund für Umwelt, genau, Naturschutz. Und die hatten mich gefragt, ob ich im Zuge der Ernennung des Grünen Bandes in Thüringen zum nationalen Naturmonument diese ehemalige Grenze abwandern würde und dokumentieren würde. Und auch natürlich dort schauen, was gibt es dort, und Menschen treffen und so weiter. Das war also durchaus spannend. Abenteuer in Deutschland waren nicht auf meiner Liste eigentlich der Länder, die ich gerne erforschen und bereisen wollte. Aber zu dieser Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass da was angetriggert wurde bei mir. Ich habe gemerkt, oh, die ehemalige Grenze ist ja noch da in irgendeiner Form und die hat sich gewandelt und auch die Begeisterung vom BUND hat irgendwie auch auf mich abgefärbt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das können wir vielleicht machen, mal gucken, was da auch bei mir noch liegt. Ich war also mutig genug, auch mal in mich selbst nochmal hineinzuschauen und das war eigentlich so dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das, aber wenn ich es mache, habe ich dann auch gesagt, dann laufe ich gleich ganz Deutschland.
Jetzt, mir war das auch völlig neu, muss ich sagen, dass entlang dieser ehemaligen deutsch-deutschen Grenze Deutschlands größter Biotopverbund entstanden ist. Einfach weil sich auf diesem ehemaligen Todesstreifen wirklich Tier- und Pflanzenwelt vom Menschen logischerweise ungestört entwickeln konnten. Was für Tiere und Pflanzen sind da zum Beispiel zu finden?
Das ist ja das Phänomen eigentlich, dass es ging ja nicht nur um die Grenze, sondern von Ostseite her war ja 5 Kilometer Sperrgebiet. Das heißt, da durften sowieso keine Menschen rein, außer vereinzelte Dörfer, die dort geduldet wurden. Dann hinter der Grenze hatte man nochmal Niemandsland, 100, 200 Meter, wo auch nichts war. Das hat da zwar zur DDR gehört, war aber damals nicht bewirtschaftet. Das heißt, das ist der Natur überlassen worden. Und so konnten sich oder haben sich eben die Tiere im Laufe der Jahrzehnte dort oder festgestellt, so auch instinktiv, dass es dort sicher ist. Dort gibt es nichts, keine Autos, kein Verkehr, irgendwie keine Industrie oder irgendwas und auch keine Menschen. Und so haben sich eben dort über 1200 seltene Arten niedergelassen. Beispiele, ich bin jetzt nicht der Biologe, der alle aufzählen kann, aber es gibt zum Beispiel das Braunkehlchen. Das Braunkehlchen war mit einer der ersten Tiere, ein ziemlich kleiner Vogel, der vom Westen aus auch erkundet wurde. Kai Frobel hat das ja damals mit dem Feldstecher sozusagen vom Westen aus gesehen, weil das Braunkehlchen braucht erhöhte Sitzwarten für die Balz. Und es hat sich natürlich immer auf die Zäune draufgesetzt und auf die Pfähle von der Grenze und hat dort logischerweise Ausschau gehalten nach Weibchen und so weiter. Und das konnte vom Kai Frobel beobachtet werden damals. Und dann hat er gemerkt, alles klar, da haben sich ja viele Tiere niedergelassen, die es nur dort gab. Die gab es nicht in anderen Ländern.
Und das haben auch die Kollegen aus der DDR damals beobachtet. Es gab schon seit Mitte der 70er Jahre einen regen Briefaustausch, Briefwechsel, Brieffreundschaften zwischen ost- und westdeutschen Naturschützern über das, was sie da in diesem Grenzgebiet an Flora und Fauna beobachten konnten. Wie hat die Stasi denn auf diese Ost-West-Brieffreundschaft reagiert?
Na, es gab ja ein paar, speziell Ornithologen damals, auch Kai Frobel zum Beispiel, Dieter Franz und so weiter, die intensiv vom Westen schon geschaut haben. Und die konnten natürlich oft so im Rahmen kleiner Grenzverkehr eben von der BRD in die DDR reisen. Haben dort in der DDR Kontakte geknüpft, auch mit Umweltschützern und Naturfreunden, die praktisch nicht ins Grenzgebiet einreisen durften. Also die hatten natürlich, die konnten nicht so nah ran wie vom Westen. Vom Westen konnte man ja bis an den Zaun rantreten. Und natürlich war das der Stasi ein Dorn im Auge, wenn jemand vom Westen kam und hat sich im Osten mit Leuten verständigt. Man wusste ja nicht, was wurde dort gesprochen und die wollten ja alles wissen. Und deswegen haben die natürlich dort auch intensiv ihr Augenmerk draufgelegt und genau geschaut, um was geht's denn da, in welche Richtung geht denn das? Weil die wollten natürlich alle möglichen Gefahren ausschließen. Das war ja damals extrem bei uns in der DDR gewesen.
Jetzt war dieses Gelände dieser Todesstrafen ja voller Bodenminen gewesen. 1,3 Millionen Minen sind damals verlegt worden. Sind die denn jetzt alle draußen aus dem Boden?
Also man geht davon aus, dass jetzt keine Minen mehr dort liegen. Es gab ja auch unterschiedliche Arten von Minen. Es ging, glaube ich, mal los sogar mit Holzminen und so weiter. Also da gab es unterschiedliche auch Baustoffe oder Materialien, die da verwendet wurden. Laut Katalogisierung, sagt man, sind 30.000 Minen nicht gefunden worden. Aber man geht davon aus, dass die heute gar nicht mehr am grünen Band existent sind. Das heißt also teilweise verrottet oder verspült auch durch Hochwasser und so weiter. Also das grüne Band gilt heute eigentlich als minenfrei.
Das heißt, Sie konnten sich da ungefährlich bewegen?
Ich konnte mich ungefährlich bewegen. Vor allem, man weiß ja auch, das grüne Band ist markiert durch den Kolonnenweg. Der Kolonnenweg ist die Betonstraße, wenn man so will, Betonspuren. Sind das zwei Betonspuren, auf denen sich früher auch die Grenzsoldaten bewegt haben, wo die Fahrzeuge gefahren sind. Und der Kolonnenweg markiert praktisch die Ostseite des grünen Bandes. Und die Minen lagen dann logischerweise zur Westseite, weil von dort aus hat sich dann die Grenze aufgebaut. So, und wenn man jetzt dort sicher gehen will, dann läuft man auf dem Kolonnenweg. Danach kommt ja sowieso das grüne Band Richtung Westen. Das heißt also, das gehört ja mehr oder weniger der Tierwelt. Und wenn man mal auf Toilette muss, dann geht man halt nach Osten und nicht nach Westen. Dann ist man sicher.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Abenteurer Mario Goldstein, der 100 Tage lang die ehemalige deutsch-deutsche Grenze entlang gewandert ist. Insgesamt 1400 Kilometer. Herr Goldstein, Sie haben ein schönes Buch über diese Wanderung und über das Naturschutzgebiet, das dort entstanden ist, geschrieben. Abenteuer Grünes Band mit tollen Fotos. Aber diese Wanderung hat ja nicht nur von der eindrucksvollen Natur gelebt, sondern auch von den Begegnungen, die Sie mit Menschen da in Grenznähe hatten. Mich hat besonders beeindruckt eine Begegnung mit Dagmar Kilian, einer Frau, die an einem sogenannten geschleiften Ort gewohnt hat. Was waren das für Orte?
Es hat sich um den Ort Schmerbach gehandelt. Das ist ein Ort, der heute nicht mehr sichtbar ist. In der Form, dass man, wie man im Ort kennt. Es gibt noch das Trabehäuschen, der Friedhof ist noch da und ansonsten ist dort ein Feld mittlerweile. Und dort hat Dagmar gelebt und dieser Ort wurde damals geschleift. Das heißt also teilweise, also es gab unterschiedliche Methoden auch. Ich wusste selbst recht wenig von diesen geschleiften Orten. Das war so ein DDR-Unrecht, was mir nicht so bewusst war. Ich hatte natürlich mehr mit Fluchtgedanken immer zu tun, mit Fluchtopfern. Und als ich Dagmar dann getroffen habe, die hat mich dann an den Ort geführt und sie hat mir eben das Ganze nochmal erklärt, wie das auch abgelaufen ist. Es gab ja die Aktionen Kornblube, Ungeziefer und so weiter, so hießen die damals die Decknamen für diese Aktionen, wo sie dann nachts mit LKWs aus Leipzig gefahren kamen, die Leute praktisch aus den Häusern herausgeholt haben, mitten in der Nacht. Das war wie eine Deportation gewesen.
Ja, und auch so Namen wie Operation Ungeziefer, die klingen nach der Nazizeit.
Ja, das war natürlich sehr diktatorisch, ganz klar, bestimmt das Ganze. Es war also ohne Rücksicht auf Verluste. Also
die wurden aus ihren Häusern verschleppt, diese genau. Leute, einfach weil sie nicht mehr in Grenznähe wohnen sollten.
Durften, ja. Es musste freigehalten werden, das Grenzgebiet. Und Leute, die dort in der Nähe gewohnt haben, die ihre Dörfer dort hatten, waren eben der Sicherheit damals irgendwo ein Dorn im Auge, könnte man behaupten oder sagen. Und deswegen mussten die Leute weg.
So. Was ist mit denen passiert?
Na, die hat man dann aufgeladen, hat die irgendwo hingebracht. Die wurden dann zwangsausgesiedelt oder umgesiedelt. Teilweise, es gab auch die Angebote, teilweise, wo kleine Beträge bezahlt wurden oder es wurde verstaatlicht dann der Besitz, wo dann LBG dann kontrolliert dort im Grenzgebiet noch vielleicht irgendwie eine Nutzung der Gebäude vorne vorgenommen hat. Und dann wurden die Leute ausgesiedelt, teilweise nur wenige Kilometer weiter. Das muss nicht unbedingt weit weg gewesen sein. Also Dagmar Kilian, die wohnt jetzt heute, die wohnt jetzt heute nur noch 2-3 Kilometer weg von ihrem ehemaligen Ort, damals, wo sie gewohnt hat, wo man heute auch noch Grundmauern sieht teilweise. Aber das ist natürlich ein emotionales Thema auch für die Leute.
Ja, für die Menschen war das auch ein Riesenschreck, bei Nacht und Nebel da verschleppt zu werden.
Ja, aber das stimmt. Im Nachgang ist es so. Aber das war halt damals das System. Jeder wusste es und jeder wusste, war immer in der Angst, dass irgendwas irgendwie passieren könnte. Man musste sich auch genau überlegen, was man sagt und was man macht.
Eine weitere sehr emotionale Begegnung, gerade für Sie, als jemand, der versucht hat, aus der DDR zu fliehen, war mit zwei ehemaligen Grenzsoldaten. Der eine hatte auf ostdeutscher, der andere auf westdeutscher Seite Dienst getan, also beide nur wenige Meter voneinander entfernt. Und die haben jetzt zum ersten Mal miteinander gesprochen, als Sie die zusammengebracht haben. Über was haben die sich unterhalten?
Na gut, das war auch ein Prozess, dieser Tag. Also den Fred Buckelmann, der ja selbst an der ostdeutschen Grenze gedienst hat, 3 Jahre, der damals einen Studienplatz versprochen bekommen hat, das war so ein bisschen der Kuhhandel, den man gerne mit den Soldaten gemacht hat, der wusste nicht, dass wir uns an dem Tag mit dem Martin Range treffen. Das wusste er noch nicht. Weil es ging auch in dem Fall um Todesschuss. Das war also auch ein sehr emotionales Thema. Der Martin Range war damals Zeuge eines Todesschusses. Der stand nur 10 Meter davon entfernt, wo eben ein Flüchtling erschossen wurde.
Aber nicht von Fred Bockelmann, muss man sagen.
Fred Bockelmann selbst kam nie in die Situation. Er musste nie einen Menschen erschießen. Die Grenzsoldaten hatten ja auch Restriktionen. Die durften teilweise gar nicht an den Zaun heran. Die sind nur auf dem Kolonnenweg gelaufen und so weiter. Da gab es auch hierarchisch unterschiedliche Stufen, die Leute dort hatten. Und der Fred Bockelmann, mit dem hatte ich mich vorher schon unterhalten, der hat mir den Grenzaufbau erklärt und wir haben über seine Familie gesprochen und über die Verbindung zur Natur, die er auch mittlerweile natürlich gefunden hat, auch damals schon beobachtet hat im Grenzstreifen. Und dann erst Nachmittag habe ich gesagt, hey Fred, wir gehen jetzt mal darüber, wir treffen jetzt den Martin Range und weißt du überhaupt, dass hier jemand erschossen wurde? Also ich habe ihn mehr vor diesem, da wusste selbst das nicht. Ich habe ihn dann direkt konfrontiert und man hat auch gemerkt, er ist erstmal ein bisschen in den Rückzug gegangen. Ich habe ihn natürlich überrumpelt auch mit der Begegnung, aber je mehr dann auch der Martin Range erzählt hat und ich als Flüchtling dazwischen noch stand, als Verbindungsglied sozusagen, ist er auch aufgetaut und letztendlich war das eben auch wieder so ein typischer Tag, wo eben die Versöhnung stattgefunden hat. Und das ist ja das, was das Grüne Band auch leisten kann. Die Menschen miteinander zu versöhnen, die Vergangenheit irgendwie auch in die Vergebung zu gehen, was wir damals in Deutschland hier gemacht haben, weil das ja kollektiv letztendlich zu verantworten ist. Man kann das nicht einem Einzelnen zuschreiben. Und dieser Tag, diese Begegnung war eben beispielhaft für diese Versöhnung, die wir Menschen eben finden können auch, wenn wir wollen.
Was haben denn Sie für sich aus der Begegnung mit den beiden mitgenommen?
Naja, ich habe mich immer so ein bisschen als Moderator verstanden, weil ich für mich schon zu dieser Zeit meine eigene Vergebung oder meine eigene innerliche Versöhnung schon durch hatte. Bei mir kam das gleich nach 14 Tagen, wo ich dann mich mit Todesschüssen beschäftigt hatte und so weiter und meine eigene Vergangenheit, die Schublade ging auf, es kam raus, ich habe geweint, ich saß auf dem Kolonnenweg und habe das alles nochmal rausgelassen und da ist praktisch dieser Schmerz sozusagen aufgelöst worden oder hat sich gelöst in mir, sodass ich, als ich auf Fred Bockelmann und Martin Range getroffen bin, da schon ein bisschen klarer mit mir selbst war. Und ich habe mich so als Moderator verstanden und es hat mich irgendwie auch bewegt und gefreut natürlich, dass das nicht nur mit mir selbst passieren kann, sondern auch mit anderen Menschen. Und ich habe sozusagen an diesem Tag live miterlebt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Abenteurer Mario Goldstein, 100 Tage ist er die ehemalige deutsch-deutsche Grenze entlang gewandert, hat die fantastische Natur, die dort entstanden ist, dokumentiert und hat sich der eigenen Vergangenheit gestellt. Herr Goldstein, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Sie haben viele, viele Abenteuerreisen unternommen, sind 7 Jahre auf einem Katamaran um die Welt gesegelt, sind mit dem Floß den Yukon hinabgefahren, auf einem ausrangierten Wasserwerfer der Polizei zum Dalai Lama gereist, haben aber gesagt, dieses Entlangwandern am Grünen Band. Das war meine bisher emotionalste Reise. Warum?
Na gut, die emotionalste Reise deswegen, weil ich halt in meine eigene Vergangenheit nochmal blicken musste. Also ich konnte nicht mehr das Heil im Außen suchen, wie ich das jahrelang vorher gemacht habe, dass ich eben ferne Länder besucht habe, mir sozusagen neue Erfahrungen angeeignet habe, was auch seinen Sinn hatte unterm Strich. Aber nochmal reinzugehen in den Schmerz von damals, das habe ich jahrelang verdrängt und dass das sich dann natürlich auch transformiert hat und dass das rauskam und ich auch den Mut hatte, in den Schmerz nochmal hereinzugehen, das hat eben die Emotionen gebracht und die waren auch notwendig, damit sich das auflösen konnte.
Jetzt lassen Sie uns nochmal über Ihre DDR-Vergangenheit sprechen. Sie sind 1969 im Vogtland geboren, also in Grenznähe,
ja.
Sind ohne Vater aufgewachsen, Ihre Mutter war alleinerziehend. War das erstmal eine glückliche Kindheit, die Sie da erlebt haben?
Also ich empfinde es heute als sehr glückliche Kindheit. Meine Mutter hat damals auch gearbeitet im Dreischichtsystem. Ich hatte also viel Betreuung, könnte man sagen, durch meinen Opa und meine Oma damals. Wir haben praktisch dort in so einer großen Familie zusammengewohnt. Mein Bruder noch mit, der knapp ein Jahr jünger ist wie ich. Und ich habe in meiner Jugend, Kindheit, so bis zum Alter 14 Jahre, 15 Jahre, sehr viel Freiheit erlebt. Ich durfte viel raus, ich war viel in der Natur unterwegs, wir haben uns Hütten gebaut und haben uns da irgendwie rumgetrieben. Ich war auch sehr bekannt im Ort, weil ich habe natürlich auch so einen oder anderen Schabernack getrieben und so weiter. Aber ich habe das immer als Freiheit empfunden und von der Seite her war ich sehr glücklich, ja.
Aber das Verrückte ist ja, wenn Sie sagen, Sie hatten so eine Kindheit und Jugend in Freiheit, wieso Sie dann bereits mit 14 Jahren den ersten Fluchtversuch gestartet haben bei Nacht und Nebel mit einem Freund zusammen. Irgendwas muss ja da gewesen sein, was sie eine Begrenztheit hat empfinden lassen.
Ja, man könnte jetzt sagen, ich bin älter geworden und wollte mein Revier vergrößern. So, und wenn man das Revier vergrößern will, so wie ich das wollte damals, dann, wenn man nur 15 Kilometer von der Grenze entfernt wohnt, dann merkt man, alles klar, dort ist der Zaun, dort ist Schluss. Ne, man fühlt sich dann wie ein Tier im Zoo sozusagen. Also man kommt nicht raus. Und dann war klar, wenn ich in meinem Leben, was ich ja in dem Fall vor mir gesehen habe, richtig frei sein will und möchte die Welt sehen, dann muss ich über diesen Zaun irgendwann mal drüber. Und so ist eben diese Sehnsucht in mir entstanden, die DDR zu verlassen. Und Sie das war.
Sind da mit dem Freund bei Nacht und Nebel da Richtung Grenze gerobbt? Wusste ja. Ihre Mutter davon?
Nein, das nicht. Das war mein allererster Kontakt mit den Grenzanlagen. Ich bin nachts mit 14 Jahren mit einem Freund raus an die Grenze in einer regnerischen Sommernacht. Dunkel war es natürlich, Mitternacht um die Zeit. Und wir haben uns dann durch den Wald geschlagen und sind dann irgendwann nach 2-3 Stunden Laufen an die Grenzanlagen rangekommen. Wir haben dann uns herangerobbt und ich habe einen Signaldraht ausgelöst damals und dann ging eine Leuchtrakete hoch und die hat diese Grenzanlagen sozusagen taghell beleuchtet in der Nacht und die waren direkt vor meinen Augen, 10 Meter weg von mir. Dann habe ich die Anlagen gesehen und ich bin erstmal geschockt gewesen. Ich habe gesagt, da komme ich heute nicht drüber. Das war mir klar. Ne? Und wir haben uns dann an diesem Abend zurückgezogen.
Sie hatten ja Glück, dass da keiner kam in der Situation.
Komplett, wir hatten total Glück. Ich bin dann zurück, 6 Stunden später lag ich wieder im Bett im Warmen bei mir im Ort und man hat uns auch nicht entdeckt. Man muss natürlich dazu sagen, diese Signaldrähte wurden auch durch Tiere ausgelöst und so weiter. Also es war nicht für die Grenzsoldaten vielleicht 1:1 klar, dass das jetzt ein Mensch sein muss.
Aber das war Ihnen damals noch nicht so klar.
Mir nicht, aber ich habe natürlich einen Schock gehabt. Ich bin dann zurück und habe mich ins Bett gelegt und habe dann laut darüber nachgedacht, wie könnte man denn die Grenzanlagen überwinden. Ich war natürlich angezündet. Ich wusste genau, also irgendwie muss ich da drüber. Aber ich wusste, dort direkt durchzugehen, physisch als Mensch, das wird schwierig. Und deswegen kamen eben die Gedanken auf, da drüber zu fliegen. Aber das hat ja die Stasi mitbekommen und dann haben sie mich halt eingesperrt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Abenteurer Mario Goldstein. Herr Goldstein, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, wie Sie mit 14 mal versucht haben zu fliehen. Das war so der erste vorsichtige Fluchtversuch. Dann haben Sie gedanklich weiter gesponnen, wie man der DDR-Enge entkommen könnte. Und mit 15, als Sie in der Schule saßen, da hat plötzlich die Stasi an die Schultür geklopft und Sie wurden verhaftet.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Ich war natürlich naiv, auch in der, wie man halt so als Kind ist.
Das heißt, Sie haben das Freunden erzählt.
Einfach. Genau, ich habe das Freunden erzählt und habe da laut drüber nachgedacht. Mit meiner Mutter auch drüber gesprochen, ganz klar. Und ich dachte, na gut, wenn man da mal drüber redet, das sollte ja drin sein. Ne? So habe ich das damals betrachtet. Und dann irgendwann bin ich früh in die Schule rein und dann hat es früh gleich unmittelbar nach Schulbeginn geklopft. Goldstein raus und dann standen da 2 Herren in Zivil. Die haben mich dann abgeführt. Und danach, daraufhin ist über dieses Thema ein langes Verhör gemacht worden mit mir, 12 Stunden lang. Man hat mich immer wieder gefragt, du wolltest abhauen und gibst zu und so weiter. Und die Richtung ging das. Und irgendwie habe ich dann auch so nach ein paar Stunden gesagt, ja klar, habe ich mal über Abhauen nachgedacht. Na, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht. Ich sage, aber im Moment ist es gerade nicht aktuell, habe ich gesagt, weil ich war gerade verliebt damals. Erste große Liebe. Und von der Seite war das damals für mich nicht aktuell, aber das hat ihn natürlich nicht interessiert.
Und man muss sich das vorstellen, Sie waren 15, also noch ein halbes Kind. Man hat Sie dann in eine Arrestzelle gesperrt. Wie hat man sich diese Zelle vorzustellen?
Ne, man hat mich dann Mitternacht etwa, hat man mich dann in ein Auto geschafft, ins Auto rein, 12 Kilometer weiter in meinen jetzigen Ort Plauen, wo ich jetzt wohne, gebracht, in Untersuchungshaft und hat mich dann erstmal in eine Einzelzelle rein abends. Ne, das ist so ein Raum, wie man halt so Zellen kennt. Natürlich kann man das nicht mal mit der heutigen Zeit vergleichen. Damals war da drin ein Bett, Toilette in der Ecke und das war's. Weiße Wände, Eisentür zu, fertig. Da stand ich da drin erstmal.
Und das Licht haben die auch noch ausgemacht, glaube ich.
Na klar, nachts wird Licht ausgemacht. Das macht man nicht selber aus. Das wird von außen ausgemacht. Abends um 10 wird das Licht ausgemacht, fertig. Ne? Und dann stand ich dort und lag dort und dann war mir erstmal klar, ich bin jetzt eingesperrt. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Ich war wie schockiert. Und es hat sich dann aber auch bei mir entladen. Ich habe dann gewütet und getobt und geschrien und so weiter. Und das hat sich so 3-4 Wochen, ich kam nicht zurecht mit der Situation.
Wie sind Sie damit umgegangen? Haben die Sie dann gefesselt?
Das ging dann weiter, die haben mich dann in eine andere Zelle verlegt. Da saßen dann 2 Kriminelle drin. Und das war natürlich dann auch für mich schwierig, weil ich war 15 Jahre. Im Gefängnis herrscht ja auch so ein bisschen das Gesetz des Stärkeren. Und ich war natürlich nicht der Stärkste damals gewesen und dann wurde ich halt auch geschlagen und so weiter. Und es hat sich dann bei mir halt, ich war wie so, es war so aussichtslos für mich irgendwie. Das ging dann so weit, dass ich mich dann umbringen wollte. Ich war wie, hatte Selbstmordgedanken. Das haben die dann auch wieder mitbekommen, weil ich hatte ja auch keine Möglichkeiten. Man hätte sich vielleicht aufhängen können, aber ich hatte damals versucht, mit Pulsadern aufzuschneiden, mit irgendeinem Alumesser und so weiter. Aber das hat natürlich nicht gleich so funktioniert. Die haben mich dann aber auch erwischt, haben mich rausgenommen, haben mich dann ins Bett, in den Keller geschafft, in eine Arrestzelle, also noch in ein dunkleres Loch, haben mich dort auf eine Matratze geschmissen, auf so ein Eisenbett und haben mich meine Füße, meine Hände angekettet und dann lag ich dort 2 Tage, 2 Nächte. Ich habe dort geschrien, ich habe gesagt, lass mich raus. Und irgendwann, nach der Zeit, dann gibt man auf. Man resigniert innerlich, man lässt jeden Widerstand los. Und dann hat man mich nach 2-3 Tagen dann wieder rausgeholt dort und hat mich dann wieder in eine andere Zelle geschafft. Und dort hatte ich ein bisschen Glück gehabt, weil dort ein älterer Mann war, der zwar auch kriminell eingesperrt war, aber das war ein Familienvater und so weiter. Und da hat sich dann meiner ein bisschen angenommen und dann hat sich so das bei mir so ein bisschen ausgemittelt, kann man sagen.
Es hieß damals, Sie müssen vermutlich 2 Jahre im Gefängnis bleiben. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Für einen 15-Jährigen sind 2 Jahre auch eine wahnsinnig lange Zeit. Wie lange waren Sie dann tatsächlich drin?
Letztendlich war es 2,5 Monate drin. Es war mein erstes Weihnachten hinter Gittern damals. Ich bin am 5. November eingesperrt worden und am 18. Januar wieder entlassen worden. Und ich konnte dann natürlich auch, meine Mutter hat mich dann abgeholt. Das war auch kein großes Vorgespräch. Samstag kam der Rechtsanwalt, hat gesagt, morgen wirst du entlassen, fertig. So, und ich bin am Samstag entlassen worden und am Montag saß ich wieder in der Schule. Da kam auch niemand, hat gesagt, hey, wie geht's dir, wie hast du das verarbeitet? Das hat damals niemand interessiert. Na, musste jeder mit sich selbst klarkommen und jeder musste seine Vergangenheit selbst aufarbeiten. Und das ist teilweise heute noch so.
Haben Sie denn, nachdem Sie da wieder draußen waren, immer noch an Flucht gedacht nach diesem Gefängniserlebnis? Oder hatten Sie danach so viel Angst, dass der Gedanke an Flucht erstmal komplett erledigt war?
Genau, das ist praktisch so ein Wandel eingetreten in mir, dieses Gefühl der Freiheit, was ich vorher immer so gespürt hatte, wo ich dachte, mir kann ja nichts passieren. Dort habe ich dann verstanden, alles klar, also das ist hier ein System, da musst du sehr aufpassen. Und dann ist die Angst in mein Leben getreten. Und dieses Gefühl hat mich praktisch dann dazu veranlasst, auch die nächsten 3 Jahre sozusagen im Untergrund meine Freiheit so in Fantasien und Sehnsüchten auszuleben. Und mit 18 Jahren habe ich dann erst den nächsten Schritt gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Goldstein, Sie hatten ja gerade erzählt, nach dem ersten Gefängnisaufenthalt mit 15 hatten Sie erstmal die Nase voll. Mit 18 haben Sie dann aber einen Ausreiseantrag gestellt. Und als es so aussah, als gäbe es wenig Chancen, dass der bewilligt würde, da haben Sie beschlossen, einen erneuten Fluchtversuch zu wagen, zusammen mit einem Freund über die tschechische Grenze nach Österreich. Wie haben Sie versucht, über die Grenze zu kommen?
Naja, es war damals so gewesen, dass ich hatte nicht die Nase voll. Ich habe einfach nur meinen Freiheitsdrang unterdrückt. Ich habe das einfach versteckt und habe dann mit 18 Jahren einen Ausreiseantrag gestellt. Mir wurde dann gesagt, Herr Goldstein, Sie kommen hier nie raus. Das war so der Tenor von Abteilung Innere Angelegenheiten, so hieß das damals. Und diese Aussage hat mich dazu bewegt, eine Flucht zu planen. Und das ging dann auch schnell. 4-5 Wochen später sind wir dann, also mein Freund und ich, wir sind mit dem Motorrad in die Tschechei gefahren und sind dort an einen kleinen Ort gefahren nach Preslav, der wiederum an der Grenze nach Österreich liegt. Ich hatte damals so gedacht, na gut, vielleicht Tschechei, Österreich, vielleicht ist es einfacher. Aber das war ja nicht der Fall dann letztendlich. Und wir sind dann nachts an die Grenzanlagen, waren natürlich vorbereitet, wir hatten Bolzenschneider dabei, wir waren schwarz angezogen, dass man in der Nacht nicht so auszumachen sind, so leicht. Und haben dann eben den ersten Sicherheitszaun, die Drähte durchgeschnitten. Das waren 2-3 Drähte, die wir da durchgeschnitten haben. Und in dem Moment gingen auch die Signalanlagen schon los. Es gingen Scheinwerfer an und es ging dann schnell. Wir sind dann gerannt, um unser Leben, wenn man das so will. Aber unmittelbar hinter uns hat man dann schon die Hunde gehört und Taschenlampen gesehen und so weiter. Und die haben uns dann natürlich verfolgt mit den Hunden. Aber wir kamen ganz gut durch. Wir haben dann noch einen Zaun durchgeschnitten. Dann sind wir über den Kontrollstreifen drüber, lagen praktisch dann vor dem letzten Zaun schon und haben dort dran gearbeitet. Da waren aber riesige Stacheldrahtrollen. Es war ganz schwer durchzukommen. Und dann haben die uns halt mit den Hunden, mit den Kalaschnikows eingeholt. Und wenn dann die Kalaschnikow auf dich gerichtet ist, da bewegst du dich nicht mehr, weil töten oder tot wollte ich nicht sein zu der Zeit. Und dann haben wir uns ergeben sozusagen. Und dann ging halt diese Gefängniszeit wieder los.
Wenn man jetzt zynisch wäre, könnte man sagen, im Anschluss dürfen Sie erstmal die erste große Reise Ihres Lebens unternehmen, im Flieger von Prag nach Ost-Berlin. Ne?
Genau, mein erster Flug im Leben. Ich wurde von Prag nach Berlin geflogen, ich hatte sogar einen Fensterplatz. Neben mir saß allerdings einer von der Stasi und ich hatte Handschellen dran. Ne?
Tja, wieder Knast, haben Sie gesagt. Ja. Eine Verurteilung zu 2 Jahren Freiheitsentzug wegen Republikflucht. Sie waren trotzdem einigermaßen gefasst, weil Sie gehofft haben, der Westen würde Sie dieses Mal freikaufen. Hat ja auch geklappt. Wie lange waren Sie im Knast, bevor Sie dann in die Bundesrepublik ausreisen durften?
Also ein bisschen mehr als 6 Monate, also fast 7 Monate. Und man hat mir damals schon gesagt, ich hatte damals schon den Rechtsanwalt Vogel aus Berlin, der ja diesen Menschenhandel gemacht hat mit dem Westen eine ganze Zeit. Und man hat mir damals schon gesagt, also egal welche Strafe ich bekomme, ich soll sie auf jeden Fall annehmen. Ich werde die Zeit nicht absitzen. Und das ist dann auch eingetreten, schneller, wie ich gedacht hatte. Ich habe gedacht, gut, es gab ja auch Leute, die sind erst nach mehreren Jahren freigekauft worden. Also diese Geschichten kennt man ja. Und ich wurde nach 6 Monaten dann freigekauft und bin dann eben über Fulda logischerweise in den Westen gefahren und stand dann irgendwann mit dem Plastebeutel in der Hand in der Fußgängerzone von Fulda und hatte das Gefühl, ich habe es geschafft, ich bin frei.
Können Sie sich noch an die ersten Eindrücke im Westen erinnern?
Na, man ist ruhig, man schweigt erstmal, man guckt sich das an, die Farben, die Gerüche, das war natürlich für uns alles neu auch. Wir kamen ja nur auch noch aus dem Gefängnis, also nochmal eine ganz andere Umgebung. Und es war trotzdem auch Winter, es war also trotzdem auch so wie heute, so ein bisschen ein grauer Tag gewesen, aber letztendlich war schon diese innere Freiheit, die war spürbar und man war so glücklich, dass man es erstmal so weit geschafft hat. Was dann weiter passiert ist, das ist wieder eine andere Geschichte.
Sie hatten auf jeden Fall einen neuen Lebenstraum, als Sie im Westen waren. Sie hatten das Ziel, möglichst schnell die erste Million auf dem Konto stehen zu haben. Hat es geklappt?
Ich habe Millionen umgesetzt, aber ich bin nie Millionär geworden. Also ich habe festgestellt, ich hänge nicht so sehr am Geld. Also Geld geht bei mir ziemlich gut rund. Ich gebe es gerne aus auch. Das heißt nicht, dass ich mich dafür irgendwie teure Uhren kaufe oder Kleidung, sondern ich investiere das auch meistens in irgendwelche Projekte. Und damals auch, ich hatte ja dann 5 Firmen irgendwann mal parallel laufen, was natürlich dann logischerweise auch viel Arbeit bedeutet hat. Und als dann eine Firma pleite ging, habe ich alles verkauft. Das war so ein bisschen der Startschuss. Und dann bin ich ja losgesegelt um die Weltmeere.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Mario Goldstein, der 2 Fluchtversuche aus der DDR gewagt hat, wegen versuchter Republikflucht im Knast gesessen hat, später von der Bundesrepublik freigekauft wurde und dann ein erfolgreicher Unternehmer war. Sie hatten ja gerade erzählt, Sie hatten zeitweise 5 Firmen, haben viele Jahre rund um die Uhr gearbeitet. Als eine der Firmen dann pleite ging, da war das für Sie so ein Startschuss zu sagen, eigentlich will ich das Leben gar nicht mehr rund um die Uhr wie im Hamsterrad arbeiten. Sie haben erstmal Ihr Glück als Aussteiger auf Mallorca versucht für 2 Jahre, haben dort eine kleine Bar mit Blick aufs Meer gemietet, sind aber auch nicht zur Ruhe gekommen. Warum?
Ja gut, die Bar war eigentlich mehr so eine Zwischenstation, das war mir klar. Ich hatte immer so geträumt, damals auch familiär gesehen, irgendwo am Strand so lang zu laufen, 1000 Euro im Monat und ich habe meine Kinder spielen sehen und so weiter. Das war so mein Traum in meinem Kopf. Natürlich ein bisschen kleines Bötchen war immer so angedacht. Aber durch den Weggang von Deutschland ist damals auch die Familie auseinandergebrochen zu dieser Zeit. Und als dann meine Frau sich hat scheiden lassen, habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du auch mal richtig los segeln. Und da bin ich dann nach Thailand, habe dort einen Katamaran in Thailand gekauft. Und dort bin ich eigentlich erst in See gestochen. Das Ding ist, ich hatte auch noch keine Ahnung vom Segeln. Ich saß in Thailand auf dem Katamaran mit dem Traum, ich segle um die Welt. Aber ich kam nicht aus dem Hafen raus. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht dort unten zwischen Thailand, Malaysia hoch und runter, bis ich erstmal so das Vertrauen und das Wissen hatte, zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Indischen Ozean in Angriff. Und das habe ich ja dann auch 2005 nach dem Tsunami, paar Monate nach dem Tsunami gemacht und bin dann das erste Mal über den Indischen Ozean gesegelt. Und dort habe ich an sich das Ziel der Reise schon erreicht gehabt, denn mitten auf dem Indischen Ozean habe ich auf die Karte geschaut und habe gesehen, 1000 Kilometer um mich herum kein Land. Und das war so ein Glücksmoment, mich konnte niemand erreichen, kein Brief, nichts. Und da habe ich auch geweint das Gefühl, das kam an sich nie wieder. Das war nur dort. Und das, ich habe natürlich letztendlich noch 5 Jahre rangehangen. Ich habe einsame Inseln besucht, 22 Länder bereist, den Atlantik überquert. Und in der Karibik dann später hat sich dann eben entschieden, dass ich aufhöre mit Segeln.
Also Sie haben das Ganze auch nicht allein gemacht, sondern mit Lebensgefährtin dann und einem Baby, das zwischendurch noch geboren wurde.
Meine Tochter kam mit 6 Wochen aufs Schiff damals in Israel und war dann letztendlich 4 Jahre mit auf dem Schiff gewohnt. Bin sehr dankbar heute noch für die Zeit, weil sie hat natürlich viele Kulturen kennengelernt, ist also multikulturell auch aufgewachsen und hat auch so ein Grundvertrauen in sich und das Leben, das, was ich auch heute spüre. Sie ist ja jetzt knapp 14 Jahre bereits und ich glaube, das war eine gute Basis für ihr Leben gewesen.
Gab es während der Reise nie die Situation, wo Sie dachten, der Ort, an dem ich hier gelandet bin, der ist so schön, da will ich bleiben, für immer?
Das ist ja das. Ich suche mein ganzes Leben schon nach dem Ort, wo ich mich zur Ruhe setzen kann. Und erst heute bin ich so ein bisschen näher dran, wo ich sage, der Ort, wo ich zu Hause bin, der liegt gar nicht dort draußen, sondern liegt in mir drin. Aber ich musste die ganzen Jahrzehnte dort draußen suchen, um das zu erkennen. Aber das ist ja schon ein Erfolg, wenn man in seinem Leben überhaupt an den Punkt kommt und sagen kann, okay, ich weiß, wo ich zu Hause bin. Natürlich gibt es schöne Plätze auf der Welt, das ist unstrittig. Also wenn ich heute entscheiden dürfte, würde ich nochmal nach Chagos auf die einsame Insel, würde ich sagen, klar, warum nicht? 3 Monate, 4 Monate dort nochmal sitzen, ohne Wasser, ohne Strom und einfach da mitten auf einer Insel und es kommt keiner hin, das ist schon ein schönes Gefühl. Aber letztendlich nehme ich mich trotzdem mit dorthin. Also man kann die Fragen des Lebens kann man nur an sich selbst beantworten und an dem Punkt bin ich eben heute.
Jemand, der das ja eigentlich weiß, was Sie gerade sagen, ist der Dalai Lama.
Ja.
Den haben Sie ja zwischendurch auch mal besucht.
Ja.
Mit einem ausrangierten Wasserwerfer der bayerischen Polizei sind Sie da hingereist und haben ihm Friedensbotschaften überbracht. Also offensichtlich hat er damals nicht gesagt, Mario, such das Heil in dir selbst, als er Ihnen begegnet ist. Was hat er denn zu Ihnen gesagt?
Ja gut, er sagt schon solche Sachen. Aber als ich damals bei ihm war, ich habe ihm natürlich 1000 Botschaften überreicht. Das war nicht nur meine Reise. Ich habe damals natürlich die Botschaft mitgenommen von Kindern, von Menschen hier aus Deutschland. Und ich hatte ihn direkt gefragt, dass er mir eine Botschaft mitgibt für die Kinder halt und Jugendlichen hier in Deutschland. Und ich hatte nicht so damit gerechnet, dass er jetzt so viel sagt, aber er hat letztendlich trotzdem 5 Minuten mit mir erzählt. Und da geht's halt auch darum, dass eben seine Generation zum Beispiel, der ist ja über 80 mittlerweile, mehr oder weniger Geschichte ist, das sagt er selber. Also er hat jetzt nicht mehr so, trotz, er hat den natürlich noch, aber aus seiner Bescheidenheit den Einfluss auf die Welt, sondern unsere Zukunft und die Zukunft der Welt liegt natürlich in den Händen unserer Kinder und unserer Jugendlichen. Und er sagt, das sind die Leute, die eben in Zukunft anders denken müssen, anders fühlen müssen, mehr Mitgefühl mitbringen müssen, die Welt neu gestalten müssen. Und das muss man eben denen mitbringen, dass man eben alles im Friedlichen lösen muss. Gewalt keine Lösung ist und so weiter. Das sind diese ethischen Werte, die wir alle kennen, aber die wir eigentlich oder die wir den Jugendlichen heute vermitteln müssen, damit wir in Zukunft davon profitieren können, als Menschheit vor allem.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Goldstein, wir haben ja über diverse Reisen gesprochen, die Sie gemacht haben. 7 Jahre mit dem Katamaran um die ganze Welt. Sie sind auf einem ausrangierten Wasserwerfer zum Dalai Lama gefahren. War Ihre Wanderung entlang dem grünen Band, diese 1400 Kilometer entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, war das die erste Reise, die Sie komplett zu Fuß gemacht haben?
Das war die erste Reise, ja. Ich bin vorher nie gewandert, also nicht in diesen Dimensionen, 100 Tage, 1400 Kilometer, 22 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. Ich wusste nicht, wo komme ich abends unter, und da war ich aber in Deutschland. Aber der Grenzstreifen ist verhältnismäßig frei, also man trifft dort tagelang keine Menschen. Das ist verrückt, hätte das nie gedacht. Und diese Reise war natürlich besonders, weil ich es auch allein gemacht habe.
Mit Hund, ne?
Mit
Ihr Hund war
natürlich
dabei.
Ich habe meinen Hund viel erzählt. Das war mein Gesprächspartner.
Der hört auch immer zu.
Der hört immer zu. Und früher war ich immer mit Leuten unterwegs. Von der Seite her war die Reise natürlich was Besonderes, weil wenn man allein unterwegs ist, dann geht man automatisch in sich hinein. Man geht in die Tiefe, man hat einen gewissen Rhythmus. Ich hatte meinen Wanderstock, ich hatte die Betonplatten. Das war so ein Takt, der sich den ganzen Tag dort durch meinen Tagesablauf gezogen hat. Und da wurde eben eigentlich klar, dass man sein ganzes Leben vielleicht sogar so ein bisschen vor seiner eigenen Geschichte auch geflohen ist, dass es so einen Wettlauf gegen sich selbst geführt hat im Leben. Und das ist mir so bewusst geworden auf dieser Wanderung. Und letztendlich ging es halt so ein bisschen unter dem, ich habe es ja auch in meinem Buch hinten auch drauf geschrieben, im Tal der Vergebung liegt der Schlüssel zur Versöhnung. Und man muss im Leben immer vergeben, man muss allen vergeben, die einem was Böses getan haben, was man selbst auch getan hat. Wenn man das alles vergeben kann, eigentlich muss man das in jedem Moment machen, dann versöhnt man sich so mit dem Leben an sich. Und dann wird das Leben friedlicher und dann hat man so ein Herd in sich drin, wo man weiß, dass eigentlich alles gut ist, egal was im Außen passiert. Und wenn wir diesen Zustand mal als Menschheit erreicht haben, das ist natürlich noch ein Prozess, der im Gange ist, ich glaube, dann finden wir auch die Welt vor, die wir uns eigentlich insgeheim alle wünschen.
Wie hat sich denn Ihr Leben durch diese Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, auf dieser Wanderung konkret verändert?
Nun, ich bin ruhiger geworden. Ich bin nicht mehr so in der Suche im Außen im Moment. Also früher war ich ja viel mit Fernzielen. Ich habe gesagt, wenn ich dahin komme, wenn ich das schaffe, dann werde ich glücklich. Natürlich musste ich das machen, um die Erfahrung zu sammeln. Weil das waren Glücksmomente, die ich gesucht habe. Aber letztendlich suche ich ja nach der ganz großen Freiheit. Die ganz große Freiheit. Das ist das, was mich schon immer interessiert. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, und das war auch ein Prozess, der sich über die letzten 10 Jahre, der Dalai Lama, das ging so in diese Richtung, ging das los, dass ich die große Freiheit nur in mir drin finden kann. Und diese Suche beginne ich gerade und dort beginne ich gerade zu reisen. Und dort drin ist ja auch ganz, ganz viel Raum, der erkundet werden möchte. Und das ist eben gerade die Reise, die ich unternehme. Und das ist das Schöne. Um diese Reise zu unternehmen, muss ich mich keinen Zentimeter bewegen.
Und Sie bewegen sich aber noch öfters an Schulen und erzählen Schülern auch über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Was ist denn für Sie persönlich die wichtigste Botschaft, die Sie diesen Schülern bei diesen Erzählungen mit auf den Weg geben wollen?
Ach, die wichtigste Botschaft, das ist nicht ganz so einfach, ne? Weil man hat natürlich dort viele Botschaften in dieser Reise drin. Wahrer Reichtum kann nur in Harmonie mit der Natur gefunden werden. Das ist zum Beispiel so eine Botschaft, die ich auch immer wieder mitbringe. Das war so die Vorstufe. Jetzt geht's halt was die Reise betrifft, viel um die Vergebung, um die Versöhnung, um so dieses Mitgefühl auch, was wir in uns selbst kultivieren müssen, auch die Kinder, Jugendlichen, dass sie in der Zukunft natürlich auch die richtigen Weichen stellen. Nicht nur für sich selbst, sondern für die Gesellschaft, für die Menschheit an sich. Es geht ja hier mittlerweile um ein globales Thema. Wir können nicht mehr so regional denken, das wissen wir ja auch alle.
Mit der Klimaerwärmung meinen Sie?
Auch die Klimaerwärmung, aber die Klimaerwärmung ist ja nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Weil der Mensch selbst, was wir in den letzten 200 Jahren industriell alles hier, ich sage jetzt mal, geschaffen haben auch, wo natürlich auch viel Fortschritt drinsteckt, ganz klar. Aber jetzt sehen wir halt auch Auswirkungen und ich glaube, wir müssen jetzt reagieren, ohne dass ich jetzt Panik machen möchte, aber wir sollten reagieren, wir sollten über unseren eigenen Lebensstil nachdenken, sollten bescheidener werden, sollten uns mit der Natur wieder verbinden, weil die Natur unglaublich viel Kraft hat auch, uns zu heilen und die Welt zu heilen und wir sind einfach nur ein Teil davon. Wir dürfen uns nicht die Arroganz herausnehmen und denken, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Wir sind ein Teil des Ganzen und wenn wir das ich sage jetzt mal, fühlen können, auch in uns drin und das auch transformieren können und uns mit allen verbinden können, was es gibt, dann werden wir die Welt heilen und dann haben wir auch unsere Aufgabe als Menschheit erfüllt.
Ein schönes Schlusswort. Herr Goldstein, danke, dass Sie hier waren und so spannend erzählt haben. Ich bin sicher, der Wanderung entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze werden noch weitere spannende Reisen folgen nach außen. Sie haben gesagt, nach Peru wollen Sie noch zum Beispiel, aber natürlich auch nach innen. Ich dachte, ich schenke Ihnen mal zum Schluss ein wenig Wegnahrung und Wegzehrung und Nervennahrung dafür. Ich greife mal kurz hier unter den Tisch. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie ein großer Fan von dunkler Schokolade sind.
Deshalb mittlerweile, ja.
Ich für Sie hier 5 Tafeln dunkle Fairtrade-Schokolade. Und da Sie ja Ihren Hund Sunny als ständigen Wegbegleiter haben, gibt es für Sunny hier noch eine große Packung Knochen dazu.
Vielen Dank.
Lassen sich's beide gut schmecken.
Dankeschön.
Und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.